Vielen Dank, liebe Leitung hier in der Gemeinde, für das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt, hier zur Gemeinde sprechen zu dürfen. Einige von euch waren ja gestern schon mit dabei und ich bin sehr dankbar für den Tag gestern gewesen. Ich habe gelernt und erfahren, dass ihr als Gemeinde mit der Leitung, die euch vorangeht, euch vortastet im Thema Israel, in dem Israel-Anliegen und versucht, euren Weg zu finden, eure Spur zu finden, wie dieses Anliegen bei euch und in der Gemeinde Raum finden kann. Und ich möchte euch am Anfang einfach Mut machen und sagen, sucht euren eigenen Weg. Ihr braucht niemanden kopieren, ihr braucht niemand anderen nachahmen oder euch von anderen unter Druck setzen lassen. Sucht euren Weg, so wie der Heilige Geist euch führt. In seinem Tempo, in seinem Maß. Ihr seid frei vor ihm. Ja. Ich wünsche mir sehr, dass ihr auf der Spur bleibt. Ich möchte dazu helfen. Ich möchte euch dienen, soweit es an mir liegt, in dieser Suche und in diesem Vortasten. Aber geht euren Weg, so wie Gott euch führt. Original, originell, unverkrampft, in der Freiheit des Heiligen Geistes. Das wünsche ich euch. Und ich wünsche mir, dass ich euch in dieser Weise eine Ermutigung sein kann und eine Hilfestellung geben kann. Mit dem Anliegen bin ich hier heute Morgen. Das Thema, das mir auf dem Herzen liegt, ist Gottes Weg mit Israel. Ich möchte mit euch eine Zeitreise machen durch die Bibel, angefangen bei Offenbarung, angefangen beim Buch 1. Mose, die Berufung Abrahams, bis hin zum Buch der Offenbarung am Schluss der Bibel. Und etwas von dem deutlich machen, was ich erkannt habe als den roten Faden in Gottes Handeln mit dem Volk Israel, mit dem jüdischen Volk. Bevor ich einsteige, möchte ich zwei Vorbemerkungen machen. Zwei Vorbemerkungen, die mir persönlich sehr wichtig sind zu diesem Thema. Die erste Vorbemerkung stütze ich auf eine Aussage des Apostels Petrus, die er in Apostelgeschichte 3 zum Ausdruck bringt, wo er nach einer aufsehenerregenden Heilung im Tempelbezirk zu den jüdischen Einwohnern Jerusalems predigt und ihnen gegenüber eine Aussage macht, die ich für sehr wichtig halte für uns heute. Und zwar spricht er in den Versen 20, 21 Folgendes aus. Damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht Gottes und er den euch vorherbestimmten Christus Jesus sende, welchen der Himmel aufnehmen muss, bis auf die Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Petrus spricht hier in sehr konzentrierten Worten von einem bestimmten Zeitabschnitt. Und zwar von dem Zeitabschnitt zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Er spricht von einem Zeitabschnitt, wo Christus in den Himmel aufgenommen sein muss, bis die Zeiten der Erquickung kommen und die Zeiten der Erquickung kommen, wenn Jesus wiederkommt. Und dazwischen liegen die Zeiten der Wiederherstellung. Die Zeiten der Erfüllung biblischer Prophetie. Das erste Kommen Jesu stellte Erfüllung biblischer Prophetie dar. Die Zeiten der Wiederherstellung sind weitere Aspekte Erfüllung biblischer Prophetie und wenn Jesus wiederkommt und die Zeit danach, eine dritte Epoche der Erfüllung biblischer Prophetie. Und wir leben in dieser zweiten Epoche. Wir leben in dem Zeitalter zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Und der Punkt, den ich hier einführend deutlich machen möchte, ist der, dass ich glaube, wenn wir die Bibel studieren, wenn wir insbesondere den prophetischen Teil des Wortes Gottes studieren und ihn untersuchen auf die Frage, was hat für diesen zweiten Zeitabschnitt Priorität bei Gott und Priorität in seinem Wort, dann behaupte ich, finden wir drei große Themen. Erstens, die Zubereitung einer Braut. Die Zubereitung der Brautgemeinde auf die Wiederkunft des Bräutigams und auf das Hochzeitsmahl des Lammes hin. Zweitens, die Erfüllung des Missionsbefehls. Jesus sagt in Matthäus 24, 14, und dieses Evangelium vom Königreich Gottes wird gepredigt unter allen Völkern zum Zeugnis für alle Nationen. Und dann erst wird das Ende kommen. Dann erst wird er zum zweiten Mal kommen und Frieden auf diese Erde bringen. Erfüllung des Missionsbefehls. Und drittens, Gottes Heilsabsichten mit Israel. Physische und geistliche Wiederherstellung und Vollendung Israels. Das sind die drei großen Themen biblischer Prophetie für diese Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Und der Punkt, der mir so wichtig ist, ist, dass diese drei Themen bei Gott und in seinem Wort, in seinem Herzen, in seinen Endzeitplänen ganz nah zusammen sind. Und gesegnet sei derjenige und diejenige und gesegnet ist die Gemeinde, bei dem dieser göttliche Dreiklang, diese göttliche Prioritätenordnung im eigenen Herzen und im eigenen Leben verankert sind. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Das ist kein Gegeneinander. Diese Dinge stehen nicht in Konkurrenz bei Gott, sondern bei ihm sind sie ganz nah zusammen. Und ich möchte euch Mut machen, euch danach auszustrecken, dass diese Prioritäten Gottes für die Zeit, in der wir leben, unsere Prioritäten werden, ganz persönlich und als Gemeinde. Und zwar in einer Harmonie miteinander. Eine Harmonie, die bei Gott vorhanden ist und die er jedem, der es möchte, schenken möchte und schenken wird. Das ist die erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung ist ähnlich grundsätzlich. Ich bin mir sehr wohl dessen bewusst, dass das Thema Israel ein brisantes Thema ist. Ich erfahre das in meinem Dienst, Tag aus, Tag ein. Es ist brisant in vielerlei Hinsicht. Wenn wir hier einfach bloß mal das Buch aufklappen könnten und hineinblicken könnten in die Familienbiografien, über die letzten 3-4 Generationen, was da an Brisanz drinne steckt. Wenn wir das Buch aufschlagen könnten und hineinblicken könnten in die verschiedenen kirchlichen Prägungen, die uns zum Thema Israel begleitet haben oder geprägt haben über die Generationen hinweg bis in unsere heutige Zeit hinein, da steckt eine Menge Brisanz drin. Wenn wir aufgucken könnten, aufschlagen könnten das Buch und hineingucken könnten in die Art und Weise, wie wir im aktuellen Geschehen im Nahen Osten von den Medien geprägt und beeinflusst werden und unsere Fragen und Unsicherheiten an dieser Stelle haben, da steckt eine Menge Brisanz drin. Es ist ein heißes, es ist ein brisantes Thema. Und ich möchte euch einen Rat geben, von meiner Warte her gesehen. In dieser Brisanz, in dieser Emotionalität, in dieser Verwirrnis und Verunsicherung, die uns alle mehr oder weniger zu diesem Thema bedroht, gibt es einen festen Anker und nur einen. Und das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes. Wenn wir auf unsere Gefühle gucken, wenn wir auf die Meinungen, die uns bedrängen, gucken, wenn wir auf unsere Familienbiografien, auf unsere Prägungen gucken, können wir nicht anders, als nur verwirrt und verunsichert zu sein. Aber hier haben wir einen festen Anker und hier haben wir ein tragbares Fundament. Ich möchte euch Mut machen, das Wort Gottes ernst zu nehmen und es zu Rate zu ziehen zu diesen Fragen. Und ich weiß sehr wohl, deswegen gibt es ja den Dienst des Lehrers in der Gemeinde, dass da und dort Hilfestellung gut tut, um das Wort Gottes auch zu verstehen und zu begreifen. Deswegen möchte ich an diesen Rat einen zweiten anhängen, informiert euch zu diesem Thema. Belest euch, hört die richtigen Kassetten, schaut entsprechende Videos an, was auch immer ihr braucht. Am besten besucht das Land. Ja, ich weiß, einige sind dabei, das Land zu besuchen und ich freue mich sehr darüber. Im Land Israel kann Gott in besonderer Weise Offenbarung schenken zu seinen Gedanken und Absichten mit diesem Volk. Ich habe draußen eine Bücherliste liegen, möchte da nur kurz einige Namen und Titel erwähnen. Von Büchern, die hilfreich sind, vor allen Dingen als Einstiegshilfe auch zu diesem Thema. Das eine Buch, das mir sehr gedient hat, ist von Derek Prince, Biblische Prophetie und der Nahe Osten. Da geht es um die Erfüllung von biblischer Vorhersage in unserer modernen Zeit am jüdischen Volk und an Israel. Diese Zusammenhänge werden dargestellt. Ein zweites Buch von Dr. Michael Brown, der aus der Pensacola-Erweckung bekannt geworden ist. Unsere Hände sind mit Blut befleckt. Hier ist auch die kirchengeschichtliche Problematik gut dargestellt, aber auch der Zusammenhang vom Thema Israel mit dem Thema Erweckung. Er ist ein Mann der Erweckung, wird hier angesprochen. Als drittes Chuck Cohn, ein messianischer Pastor und Jude aus Jerusalem. Der hat ein Buch geschrieben über die Wurzeln des Glaubens. Da geht es um die Zusammenhänge zwischen alttestamentlichen Aussagen und Offenbarungen Gottes an Israel und deren Bestätigung, Fortsetzung, Vertiefung und Erfüllung in neutestamentlicher Zeit. Das macht er an einigen sehr zentralen heilsgeschichtlichen Punkten deutlich. Und wer etwas über den modernen Staat Israel wissen oder verstehen will, dem möchte ich empfehlen, das Buch von David Dolan, Israel im Umbruch. Da geht es um eine geistliche Analyse der Zeitgeschichte der letzten 55 Jahre seit der Staatsgründung Israels. Und zuletzt nochmal der Hinweis auf ein Buch, das uns gestern schon vorgestellt worden ist. Die Verleger sitzen hier. Zeiten der Wiederherstellung. Also die Verleger der deutschen Ausgabe, Zeiten der Wiederherstellung, Fundamente für ein authentisches Christsein. Und im Kern dieses Buches steht eine Untersuchung des Lebensstils und des Glaubens der Jerusalemer Urgemeinde und Anregungen, welche Lektionen wir aus ihrem Vorbild für uns heute ziehen können. Wer noch mehr wissen möchte, den verweise ich auf die Homepage der christlichen Freunde Israels, www.cfri.de. Da haben wir eine Rubrik mit Medien, mit allen möglichen Vorträgen, Büchern, Literatur, Videos und so weiter zum Thema Israel. Und wer unseren Rundbrief haben möchte, der wird alle 2 Monate verschickt. Da berichten wir über Projekte aus Jerusalem und Israel einerseits und über Engagements hier in Deutschland und Europa andererseits. Der kann hier bei Info ein Kreuz machen, seine Adresse angeben. Und dann schicke ich euch sehr gerne diesen Rundbrief zu, weil es eine hervorragende Möglichkeit ist, einfach in Beziehung zueinander zu bleiben und den Horizont zu erweitern. Der letzte Rundbrief vom Februar berichtet es über das Engagement der Europäischen Koalition für Israel in Brüssel im Europaparlament. Eines der Schwerpunkte meiner Arbeit ist, neben dem Dienst an Israel und am jüdischen Volk selbst und dem Dienst an der Gemeinde, ein dritter Schwerpunkt ist in den letzten Jahren geworden, mein Engagement in die Gesellschaft hinein. Wir haben in einer Koalition verschiedener Israelwerke überraschend offenen Zugang bekommen in Brüssel und an anderen Stellen hier in Europa. Und in dem letzten Rundbrief ist eine ganze Menge davon berichtet worden. Ihr könnt es ankreuzen, könnt auch gerne dazu schreiben, wenn euch der letzte Rundbrief interessiert, dieses gesellschaftliche Engagement, schreibt einfach hin Februar 2005. Dann werdet ihr den auch zugeschickt bekommen. Ich bin übernächste Woche in Genf. Wir sind dort aktiv in der UN-Menschenrechtskonferenz in Genf und wir sind dort auch eingeladen zum Weltkirchenrat, um mit ihnen zu sprechen über ihren Stand zu Israel, über den wir nicht glücklich sind. Und da wollen wir ihnen ein paar Informationen nachreichen, die ihnen hoffentlich helfen, einen balancierteren Blick zu bekommen. Ja, der Weltkirchenrat hat zum Warenboykott gegenüber israelischen Waren aufgerufen und das halten wir für sehr problematisch. Aber Gott öffnet uns Türen, er ermöglicht uns Zugänge in Bereiche hinein, die wir vor wenigen Jahren noch für unzugänglich gehalten hätten. Und es ist eine herausfordernde, aber auch eine sehr faszinierende Arbeit. Soweit ein paar Sachen zu meinem Dienst und ein paar Sachen zu mir. Und damit möchte ich mit diesen 2 Vorbemerkungen möchte ich kommen zum Thema Gottes Weg mit Israel. Und wir werden uns an der Bibel heranangeln durch diese Zeiten hindurch. Wie gesagt, das Wort Gottes halte ich für den wesentlichen Anker und das wesentliche Fundament, um mit diesen umkämpften Fragestellungen gut klarzukommen. Der neutestamentliche Schlüssel für ein biblisches Verständnis zum Thema Israel liegt im Römerbrief, Kapitel 9, 10 und 11. Wir haben gestern einiges über diese 3 Kapitel gehört, insbesondere über Kapitel 9 und Kapitel 11. Und das Kapitel 11, haben wir gesagt, ist das Fazit dieser 3 Kapitel. Da kommt Paulus zum Punkt, da kommt er zu seinem Ergebnis, dessen, was er in den 2 Kapiteln vorher zum Teil sehr spannungsvoll und widersprüchlich argumentiert hat. Römer 11 fängt an mit der Aussage, ich frage nun, hat etwa Gott sein Volk verstoßen? Und Paulus antwortet selbst, das sei ferne. Also eine klare Aussage dafür, dass Gott das jüdische Volk nicht verstoßen hat, wie es leider in der Kirchengeschichte oft behauptet und gelehrt worden ist. Sehr zum Schaden des jüdischen Volkes und sehr zum Schaden der Christenheit. Und am Ende dieses Kapitels finden wir eine wichtige Begründung, warum Gott Israel nicht verstoßen hat. Da heißt es nämlich im Vers 28 und 29, nach dem Evangelium zwar sind sie Feinde um euretwillen, nach der Erwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung sind unwiderruflich. Obwohl sie das Evangelium, obwohl sie den Messias abgelehnt haben, mehrheitlich, bleiben sie Geliebte Gottes um der Väter willen aufgrund des Gnadenbundes, den Gott mit den Erzvätern geschlossen hat. Und da wollen wir einsteigen bei den Erzvätern, bei Abraham. Im ersten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3, finden wir eine gute Zusammenfassung der Urberufung des jüdischen Volkes in der Berufung Abrahams. Und da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Die Urberufung des jüdischen Volkes ist hier wie in einem genetischen Code dicht zusammengefasst in den Worten, die Gott Abraham zugesprochen hat. Drei Dinge sind hier zentral. Erstens, die Verheißung eines Landes, eines bestimmten Landes, in das Gott Abraham über mehrere Etappen in jahrelanger Reise geführt hat. Das zweite, eine Nachkommenschaft. Abraham und Sarah sollten Nachkommen haben, obwohl sie biologisch gesprochen schon viel zu alt dafür waren. Aber Gott sagt, aus dir werden Nachkommen kommen, ja nicht nur eine Nachkommenschaft, ein großes Volk wird aus dir hervorkommen. Und drittens, eine besondere, einzigartige, unvergleichliche Berufung. Dieses Volk soll zum Segen für die ganze Menschheit werden, für alle Nationen, für alle Völker. Das ist die innerste Genetik, der DNS-Code der Berufung des jüdischen Volkes. Ein bestimmtes Land, eine Existenzberechtigung als Volk und eine einzigartige Berufung. Und Abraham, das ist sehr ermutigend zu sehen, er, der Vater des Glaubens, hatte auch seine Momente, hatte auch seine dunklen Stunden, hatte auch seine Phasen, wo er gezagt und gezaudert und gezweifelt hat. Und in einer solchen Phase tut Gott etwas ganz Besonderes, etwas Einzigartiges, und davon lesen wir in 1. Mose 15. Wieder ein Moment, wo Abraham gezagt, gezaudert hat, gefragt hat, Gott, wie soll denn das zustande kommen? Und gefürchtet hat, dass nicht doch zuletzt sein Knecht Eliezer, sein Vorarbeiter, das Erbe bekommen würde. Es ist die Situation, wo Gott Abraham hinausnimmt und ihm den Sternenhimmel zeigt in der Nacht und sagt, so zahlreich wie die Sterne werden deine Nachkommen sein. Oder mit ihm an den Strand geht und sagt, schau dir den Sandkörner am Strand an, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Aber es blieb nicht bei dieser Ermutigung. Es blieb nicht bei dieser Wiederholung der Verheißung. In 1. Mose 15, Vers 18 lesen wir, dass Gott einen Bund mit Abraham schloss. Und dieser Bund ist sehr, sehr maßgeblich. Es ist ein besonderer Bund. Ich kann das nur kurz skizzieren, was das Besondere daran ist. Bitte lest es nach in 1. Mose 15. Gott sagte Abraham, er soll bestimmte Tiere sich suchen, sie schlachten, die größeren Tiere in zwei Teile teilen, von den kleineren Tieren zwei nehmen und einen Gang bauen. Gott stieß eine Bündniszeremonie an, die in der Antike, in der damaligen Welt und Kultur durchaus verbreitet war. Wenngleich es der ernsteste Bund war, der massivste Bund, den es in dieser damaligen Zeit gab. Es ist ein Bund, den zwei Völker, zwei Clans, zwei Sippen miteinander schlossen, wenn es um Leben oder Tod ging, wenn es um existenzielle Bedrohung ging, durch Naturkatastrophen oder durch Feinde von außen. Und die Sippenoberhäupter sind durch diesen Gang hindurchgegangen und haben sich aneinander verpflichtet bis auf den Tod, also bis auf das Ende der Lebzeit der Sippenoberhäupter. Ja. Und solange diese lebten, war dieser Bund gültig. Und es war ein allumfassender Bund, der in etwa besagte, was auch immer mir gehört, über alles, worüber ich Verfügungsgewalt habe, das steht dir zur Verfügung, lieber Bündnispartner, in Zeiten der Not und der Bedrängnis. Wann immer du es brauchst, du darfst darauf zurückgreifen. Wir stehen zusammen auf Gedeih und auf Verderb. Ein unkündbarer Bund. Ein Bund, der alles umschloss. Das Besondere an diesem Bundesschluss ist, wenn er ihn genau untersucht und nachliest, dass der Vollzug des Bundesschlusses im Unterschied zu dem, wie es sonst üblich war, nur von einer Seite besiegelt worden ist. Als alles vorbereitet war, heißt es in der Bibel, und Gott sandte Abraham einen tiefen Schlaf. Abraham hat nicht die Möglichkeit gehabt, weil Gott es verhindert hat, durch diesen Gang hindurchzugehen. Aber Abraham war nicht eingeschlafen, er war im Geist hellwach. Gott hat massive und weitreichende Dinge zu ihm prophetisch gesprochen. Und Abraham konnte das, was dann geschehen ist, uns überliefern. Er war wach im Geist, aber nicht fähig, sich zu bewegen. Gott selbst kam hier nieder. Und er kam hernieder in Gestalt einer rauchenden, einer brennenden Fackel und ging durch diesen Gang hindurch als Zeichen des Bundesschlusses von seiner Seite. Abraham ging nicht hindurch. Dieser Bund ist ein einseitiger Bund. Dieser Bund und die Erfüllung aller Verheißungen, die in diesem Bund versiegelt sind, hängen einzig und allein an Gott selbst, an seiner Glaubwürdigkeit, an seinem Charakter, an seiner Treue und an seiner Kraft. Das ist der Abraham-Bund. Und das ist das, was Paulus verstand, als er in Römer 11, 28, 29 diese zwei Aussagen traf, die ich vorgelesen habe. Dass obwohl die Juden das Schlimmste getan haben, was man nur sich denken konnte, nämlich ihren Messias und dessen Evangelium abgelehnt haben, blieben sie Geliebte um der Väter willen, aufgrund des Gnadenbundes, den Gott geschlossen hat mit den Erzvätern. Denn seine Gnadengabe und seine Berufung gereuen ihn nicht. Das wusste Paulus. Das ist die Kernaussage von Römer 9 bis 11. Das ist das Fazit, auf das die ganzen Überlegungen und Darlegungen des Paulus hingezielt haben. Gott blieb dem jüdischen Volk treu. Sein Bund blieb intakt. Trotz ihrer Schuld. Trotz ihrer Herzenshärte. Also, die erste Etappe: Gottes bedingungsloser Bund mit Abraham. Die zweite Etappe, und diese beiden Dinge müssen wir sehr wohl unterscheiden, ist ein nächster Bundesschluss. Und dieser nächste Bundesschluss betrifft das ganze Volk unter der Leitung von Mose nach der Befreiung aus Ägypten und vor dem Übergang ins verheißene Land, der sogenannte Sinai-Bund. Und wir finden eine gute Zusammenfassung des Kernes dieses Bundes in 5. Mose 28 in dem berühmten Kapitel über Segen und Fluch, wo es sinngemäß heißt, im ersten Vers, zweiten Vers: Ich lege dir heute vor, Israel, Segen oder Fluch, du hast die Wahl. Wenn du meiner Stimme gehorchst und wenn du meine Gebote hältst, dann werden folgende Segnungen nach dir kommen und dich einholen und dich überholen und du wirst das Haupt sein und nicht der Schwanz. Das sind dann 14 Verse Segen bis zu Vers 15, Vers 16 von 5. Mose 28. Dann heißt es aber, wenn du meiner Stimme nicht gehorchst und meine Gebote, die ich dir gebe, nicht hältst, dann werden folgende Gerichte über dich kommen. Und dann gibt es 50 Verse lang erschütternde Ankündigungen von Gericht aufgrund des Ungehorsams und der Herzenshärte. Das ist der Sinai-Bund. Das ist ein bedingter Bund. Die Bedingung ist Gehorsam gegen Gott. Auf Gehorsam folgt Segen, auf Ungehorsam folgt Gericht. Ein bedingter Bund. Es ist ein zweiseitiger Bund. Gott legte die Bedingungen dar und das jüdische Volk musste sich entscheiden, geht sie darauf ein oder nicht. Und sie gingen darauf ein. Der Sinai-Bund, liebe Freunde, der Sinai-Bund ist der alte Bund. Der Sinai-Bund ist der Bund, der ersetzt worden ist durch den neuen Bund. Der Sinai-Bund, das ist das Gesetz, das auf Tafeln aus Stein geschrieben worden ist und das ersetzt wird durch den Heiligen Geist, der Gottes Gesetz auf die Tafeln unseres Herzens schreibt. Von einer neutestamentlichen Perspektive könnt ihr dies nachlesen im Hebräerbrief Kapitel 8. Der Abraham-Bund ist nicht der alte Bund. Der Abraham-Bund ist ein ewiger Bund. Der Abraham-Bund veraltet nie. Der ist ewig gültig. Der ist unkündbar. Ja? Und die große Verwirrung herrscht und zwar bei großen Teilen der Christenheit seit der Kirchenväterzeit darin, dass man geglaubt, gedacht und gelehrt hat, ganz entgegengesetzt zu dem, was Paulus am Ende von Römer 11 geschrieben hat, weil die Juden Christus ans Kreuz geliefert haben, sind sie von Gott für alle Zeit verdammt. Sie haben es vermasselt, Gott ist zornig auf sie und sie werden nie wieder eine Chance bekommen, in seine Verheißungen einzutreten. Und Paulus sagt das krasse Gegenteil. Und weil hier so viel Verwirrung herrscht, ist es mir wichtig, diese Grundlage sehr klar und sehr deutlich zu legen. Gottes Treue, Gottes Bund, Gottes Liebe zum jüdischen Volk war niemals in Frage gestellt. Aber er musste sie in eine schwere Schule nehmen, eine schwere Schule der Erziehung nehmen, damit sie wieder zu ihm zurückfinden. Und diese Schule ist noch nicht ganz zu Ende, aber sie wird zu Ende gehen. Sie werden zu ihm zurückfinden. Wir lesen das in Römer 11, Vers 25, also nur wenige Verse vorher, wo es heißt, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht selbst für klug dünke, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird und dann wird ganz Israel gerettet werden. Ganz Israel wird gerettet werden, nachdem die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Also ich appelliere an alle Israel-Freunde, wenn sie sehen wollen, wie ganz Israel gerettet wird, dann bitte betet dafür, dass die Vollzahl der Heiden eingeht. Hier sieht man schon, wie eng Erfüllung des Missionsbefehls und Erlösung Israels miteinander verknüpft ist. Eines von vielen Beispielen dafür. Okay, die erste Etappe war Gottes Gnadenbund mit Abraham. Die zweite Etappe war Gottes Bund mit dem Volk Israel zu Sinai. Wir gehen zur dritten Etappe. Der dritte Meilenstein in Gottes Weg mit Israel betrifft einen Mann, der uns wohl vertraut ist, König David. Was ist das Besondere an König David und der Zeit von König David? Ich möchte es nur kurz streifen. Es sind zwei Dinge. Durch David und in der Zeit Davids sind zwei strenge biblische Prophetie, die schon vorher andeutungsweise angelegt waren, an die Oberfläche gekommen, an die Oberfläche prophetischen Redens und an die Oberfläche des Selbstverständnisses des jüdischen Volkes. Was sind die zwei Dinge? Gottes Offenbarung über den Davids Sohn, das heißt Gottes Reden über den Messias, seine Verheißung in Bezug auf den Messias, verwandelte sich von leisen Andeutungen aus der Zeit vor David in ein klares Reden, in eine klare Verheißung und auch in eine klare Erwartung des jüdischen Volkes in Bezug auf den Davidssohn. Dahinter steht der David-Bund in 2. Samuel 7, 14 bis 16, glaube ich, in der Größenordnung. Und dieser David-Bund spricht von einem Messias-König, dem Davidssohn. Und die Autoren des Neuen Testamentes beziehen Jesus eindeutig als die Erfüllung dieser Verheißung. Deswegen wird Jesus der Sohn Davids genannt. Das Zweite, was an Verheißung und an Offenbarung an die Oberfläche und in das Bewusstsein des jüdischen Volkes gekommen ist, ist Gottes Plan mit Jerusalem, der Davidsstadt. Ja? Gott sprach durch David und in der Zeit Davids über den Davidssohn und über die Davidsstadt. Und viel könnte über all dieses gesagt werden. Ich will es einfach bei dieser Andeutung belassen. Das ist der dritte Meilenstein auf Gottes Weg mit Israel. Der vierte Meilenstein von Gottes Weg mit Israel, der führt uns in die neutestamentliche Zeit. Da wollen wir das Reden Jesu untersuchen in Bezug auf die Zukunft des jüdischen Volkes von seinem zeitlichen Standpunkt aus gesehen. Ich möchte zwei Stellen vorlesen. Beide Stellen sind aus den Endzeitreden Jesus, so lautet die Überschrift. Das heißt, hier spricht Jesus definitiv in seiner Kapazität als Prophet. Jesus hat viele Titel. Drei der Haupttitel sind Jesus als König, als Priester, als Prophet. Jesus als König in der Nachfolge Davids. Jesus als Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und Jesus als Prophet in der Folge Mose, wenn man es genauer untersucht. König, Priester und Prophet. Und in seiner Kapazität als Prophet sind die Endzeitreden die Hauptzeugnisse der Prophetien Jesus, wie sie uns überliefert sind in den Evangelien. Sie sind deshalb von zentraler Bedeutung. Und Jesus spricht über verschiedenste Themen, aber unter anderem auch über die Zukunft des jüdischen Volkes. Zwei Passagen. Erstens Matthäus 23, die Verse 37 bis 39. Und zweitens aus dem Evangelisten Lukas ebenfalls die Überlieferung der Endzeit reden. Und da lese ich die Verse 20 und 24. Ich lese im Zusammenhang und kommentiere sie kurz. Matthäus, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht. Gepriesen sei der, der kommt, in dem Namen des Herrn. Dieses Bis ist sehr wichtig. Wir finden ein zweites Bis in Lukas. Und ich lese, wie gesagt, die Verse 20 und 24 von Lukas 21. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe ist. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter allen Völkern. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis, hier haben wir schon wieder so ein bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Jesus spricht prophetisch in die Zukunft des jüdischen Volkes hinein und er trifft im Kern 5 Aussagen, die ich aus diesen beiden Passagen entnehmen kann. Erstens, Jerusalem wird zerstört werden. Jerusalem wird, so sagt es Jesus, öde gelassen werden. Und das ist passiert. In den Jahren 66 bis 70 nach Christus war Jerusalem belagert. 70 nach Christus wurde Jerusalem erobert. Der Tempel wurde zerstört. Die Stadt wurde geplündert, teilweise vernichtet. 1 Million jüdischer Menschen kamen in diesem Krieg ums Leben. 2 Millionen jüdischer Menschen wurden in die Sklaverei geschickt und verstreut über das ganze Römische Reich. 130, 135 nach Christus der zweite jüdische Aufstand unter Bar Kochba. Eines der Dinge, die nach dem Sieg der Römer über die Juden veranlasst worden ist vom Kaiser Hadrian 135 nach Christus, war, dass kein Jude bei Todesstrafe auch nur einen Fuß nach Jerusalem hineinsetzen durfte. Und in der Lebzeit Hadrians wurde sehr stark darauf geachtet, dass das nicht der Fall war. Mehrere Jahrzehnte lang war Jerusalem, um dieses schreckliche Wort hier einfügen zu können, war Jerusalem judenrein. Jerusalem war öde, bar jeder jüdischen Präsenz. Jesu Prophetie hatte sich exakt und buchstäblich erfüllt. Erstens, Jerusalem wird öde sein. Zweitens, das jüdische Volk wird zerstreut werden unter alle Nationen, sagt Jesus. Und es ist sehr bedeutsam, dass Jesus dies sagt als eine in die Zukunft gerichtete Verheißung, weil eine gängige Meinung unter vielen Christen, auch unter gelehrten Christen ist, dass sich die alttestamentlichen Aussagen in Bezug auf Exil und Rückführung alle auf das babylonische Exil und die Rückführung aus dem babylonischen Exil beziehen. Das ist eine gängige Meinung, das intuitiv auch viele Christen haben. Aber es gibt viele biblische Gründe, die dagegen sprechen, dass das so ist. Einer der Gründe finden wir hier. Wie kann es sein, dass sich dies alles schon erfüllt hat, wenn Jesus als von der Zerstreuung und Rückführung des jüdischen Volkes als aus seiner zeitlichen Perspektive betrachtet ein zukünftiges Ereignis ist? Das kann nicht sein. Und es hat sich bewahrheitet. Wie gesagt, 1 Million jüdische Menschen zerstreut in die griechisch-römische Welt, 70 nach Christus, und dann noch einmal in einer Verstärkung 135 nach Christus. Jerusalem, sagt Jesus, wird unter nicht-jüdischen Völkern, Heiden sind schlichtweg nicht-jüdische Völker, zertreten werden, gedemütigt werden, erobert, geplündert, vernachlässigt, missbraucht. Luther übersetzt, zertrampelt. Passende Übersetzung. Also Jerusalem lebt in Schande. Jerusalem lebt in einer demütigenden Situation in all den Jahren, wo sie unter nichtjüdischer Herrschaft sind. Und genau das ist passiert. Über Jahrhunderte hinweg. Erst die Römer, dann die Byzantiner, dann die Moslems, dann die Kreuzritter, wieder die Moslems, zum Schluss das Osmanische Reich. Dann kamen die Engländer 1917. Über mehr als 1800 Jahre hinweg hat sich das erfüllt, was Jesus gesagt hat. Jerusalem wird zertreten, wird zertrampelt werden von nichtjüdischen Beherrschern und Machthabern. Aber in beiden Stellen finden wir das Bis. Und jetzt kommen wir zu dem Bis, zu einer Zeitenwende. Eine Zeitenwende, die von allen Propheten des Alten Testamentes ohne Ausnahme angekündigt werden worden ist. Alle Propheten sprachen über Zeiten des Gerichts und der Not des jüdischen Volkes. Aber kein einziger Prophet hat eine Ausnahme darin gemacht, dass er sagte, aber es wird eine Zeit kommen, da wird sich das Schicksal Judas und das Schicksal Israels wenden. Da wird das Haus Davids wiederhergestellt werden. Da werden die, die verstreut sind, wieder zurückkommen. Da wird das uralte Städte und Ruinen werden wieder aufgebaut werden. Das Land, das über viele Generationen hinweg wüst lag, wird wieder fruchtbar gemacht werden. Und Jesus spricht genau in diese Linie biblischer Prophetie durch alle Propheten hindurch und sagt genau, diese Zeit wird kommen. Er wiederholt die Ankündigungen von Gericht. Er wiederholt aber auch die Zeitenwende hin auf eine Heilszeit. Und in Bezug auf Lukas heißt es, bis die Zeit der Heiden erfüllt sein wird. Bis die Zeiten der Fremdherrschaft Jerusalems erfüllt sein werden. Und wir, liebe Freunde, unsere Generation sind Augenzeugen dieser Zeitenwende. Wir sind Augenzeugen dessen, wie der Staat Israel 1948 wiederhergestellt worden ist, zumindest die Älteren unter uns, und halb Jerusalem wieder unter jüdische Souveränität kam. Wir sind Augenzeugen, mehr aus unserer Zeit sind Augenzeugen, wie die zweite Hälfte Jerusalems 1967 wieder unter jüdische Souveränität kam. Das ist Erfüllung biblischer Prophetie. Aber noch nicht ganz Jerusalem ist unter jüdischer Souveränität. Der Tempelberg ist immer noch unter geteilter Souveränität. Und um diesen Tempelberg, so sagt die Bibel, werden die größten und ernsthaftesten Konflikte geistlicher und politischer Art der Endzeit toben. Und dann das fünfte und letzte von dem, was uns Jesus hier sagt, was ich herausgreifen möchte. Es kommt eine Zeit, ein zweites Biss, wo das jüdische Volk darauf vorbereitet ist, ihn, Jesus, als ihren Messias zu empfangen. Mit den Worten, gesegnet sei der, der kommt, in dem Namen des Herrn. Wann wird das sein? Unter welchen Umständen wird das sein? Das ist der fünfte Meilenstein. Darüber gibt uns die Bibel Auskunft. Und zwar im alten testamentischen Propheten Sacharja. Und ich möchte euch auf Sacharja 12 bis 14 verweisen und Mut machen, diese drei Kapitel im Zusammenhang zu lesen. Ich kann nur einige Passagen daraus herausgreifen. Und ich nenne euch die Passagen, die ich lesen werde. Ich lese von Kapitel 12 die Verse 1 bis 3 und 9 bis 10. Ich lese von Kapitel 13 den Vers 1 und ich lese von Kapitel 14 die Verse 2 bis 4. Wem das alles zu schnell geht, bitte ich, die Kassette zu besorgen und nochmal in Ruhe nachzuarbeiten. Ich will versuchen, in etwa 10, 12 Minuten fertig zu sein, dass ihr eine Orientierung habt. Ist das okay? 10, 12 Minuten noch? Ja. Okay, ich hoffe, ihr könnt euch dann darauf einstellen und vor allen Dingen die Mütter mit den Kindern. Ich weiß, ich habe selbst 4 Kinder. Ja. Meine Mutter wird immer nervös ab einem bestimmten Punkt. Ja. Von daher hoffe ich, ihr kommt damit soweit klar. Also, Sacharja 12, die ersten drei Verse und dann 9 und 10. Dies ist der Ausspruch und das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet hat und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Und auch gegen Juda wird es gehen, bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tage, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Und alle, die ihn heben wollen, werden sich daran wundreißen. 1, 2 Kommentare dazu. Ich mache darauf aufmerksam, dass hier in diesen Versen 2 und 3 von 2 verschiedenen Etappen in dem Konflikt der Völker gegen Jerusalem bezeichnet sind. Die erste Phase betrifft die umliegenden Völker und Jerusalem wird bezeichnet als ein Taumelkelch. In biblischer Sprache ist das ein Giftbecher, ein Drogenbecher, in dem Gifte eingeführt worden sind in den Weinkelch und wer ihn getrunken hat, ist irre geworden, ist in einem Rauschzustand, ist in eine Drogenerfahrung hineingekommen. Eine Irrationalität, einen Wahn, eine Unberechenbarkeit und ich möchte behaupten, und ihr möget das prüfen, dass das eine exakte Beschreibung dessen ist, was wir in diesen Tagen erleben. Die umliegenden Völker sind in Rage. Die umliegenden Völker, ich meine die muslimischen Völker, sind wie in einem Wahn, wie in einem, also irrational, in ihrem Hass und ihrem Gefühl des Gedemütigtseins durch die Tatsache, dass auf ehemals muslimischem Kerngebiet ein nicht-muslimisches Volk herrscht und noch dazu, das setzt dem Ganzen die Krone auf, das jüdische Volk herrscht. Das ist der Punkt. Ja. Und dieses Gefühl der Demütigung und dieses Gefühl der Rage und des Zorns wird nicht eher zum Frieden kommen aus muslimischer Sicht, als bis das ehemalige muslimische Kerngebiet wieder unter muslimische Souveränität kommen. Und unter muslimischer Souveränität können Juden und Ungläubige, das sind wir, Chemis, können dann einigermaßen in Frieden leben. Aber solange politisch ein nicht-muslimisches Volk politische Herrschaft hat über ehemaligen islamischen Kerngebiet, gibt es keinen Frieden, so leid es mir tut. Da kommt die muslimische Seele nicht zur Ruhe. Das ist ein Affront gegen die Allmacht Allahs und dieser Affront kann nicht geduldet werden aus islamischer Perspektive. Das ist keine Kritik, das ist auch keine Verleumdung, das ist einfach Tatsache. Das ist Teil islamischer Theologie, dass sowas nie passieren darf. Okay, dann der Vers 3 spricht von einem Epochenwechsel. Hier ist davon die Rede, dass alle Völker der Erde gegen Jerusalem Hass empfinden, aufbegehren. Und das Bild für Jerusalem ändert sich. Es ist nicht mehr der Taumelkelch, es ist der Laststein. Es ist ein Grenzstein, der verschoben werden muss. Und die Perspektive, die sich hier andeutet, ist, dass irgendwann in den letzten Tagen von der Weltgemeinschaft, von der Völkerfamilie, die Präsenz Jerusalems als jüdische Hauptstadt so sehr in Frage gestellt wird, dass sie sagen, das ist das letzte große Hindernis zum Weltfrieden. Dieses Hindernis muss beseitigt werden. Ja. Und wir hatten erst vor 1,5 Jahren eine Untersuchung in der EU und das Ergebnis war, dass 59% der Einwohner der Europäischen Union heute schon Israel als das größte Hindernis zum Weltfrieden sehen. Wir sind in der Vorbereitung auf die Erfüllung auch dieser Prophetie. Aber, liebe Freunde, jetzt kommt die gute Nachricht. In dieser Zeit der Bedrängnis und Bedrohung des jüdischen Volkes und Israels passiert Vers 9 und 10. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich trachten werde, alle Nationen zu vertilgen, die gegen Jerusalem kommen. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Halleluja. Das ist die Zeit, von der der Apostel Paulus spricht in Römer 11 und ganz Israel wird gerettet werden. Inmitten dieser endzeitlichen Bedrängnis, inmitten dessen, dass dieser Konflikt erst ein regionaler Konflikt, dann ein weltweiter Konflikt mit Jerusalem und Israel im Mittelpunkt, seinem Höhepunkt entgegenstrebt, wird Gott ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets über das jüdische Volk, wird Gott die Decke wegnehmen, die er über 2 Jahrtausende über diesem Volk gehabt hat und sie werden den sehen und erkennen, den sie durchbohrt haben und es wird ihr Herz durchbohren. Und Prozesse der Buße und der Überführung und der Versöhnung mit ihrem Gott werden ausgelöst werden. Mann und Frau, Familie zu Familie, Stamm zu Stamm. Geht durch alle Gesellschaftsschichten hindurch, jeder für sich und jede Gesellschaftsschicht für sich wird hier in diesen Prozess hineingenommen werden. Davon lesen wir in Kapitel 13. Aber danach ist dieser Konflikt noch nicht zu Ende. Nach dieser nationalen Erweckung, nach dieser nationalen Heimsuchung durch den Geist Gottes, ist der äußere politische Konflikt immer noch am Laufen. Davon lesen wir in Kapitel 14 ab Vers 2. Aber dann passiert ein nächstes aufsehenerregendes Ereignis. Da werde ich alle Nationen bei Jerusalem zum Kriege versammeln und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft wandern. Der Rest aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr selbst wird ausziehen und streiten wieder jene Nationen, wie der einst am Tage seines Kampfes, am Tage der Schlacht. Und, man merke bitte auf, und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberg stehen. Und der Ölberg wird sich spalten. Es wird ein großes Erdbeben kommen. Der Ölberg wird sich spalten und aus der Mitte des Ölbergs wird ein Fluss hervorkommen und er wird in 2 Richtungen fließen. Die eine Richtung wird zum Mittelmeer sein, die andere Richtung wird zum Toten Meer sein. Jesus kommt zurück. So wie er aufgefahren ist vom Ölberg, kommt er zurück auf dem Ölberg. Mitten in dieser Schlacht, in dem Moment, wo für Israel alles verloren zu sein scheint. Und in den nächsten Versen lesen wir bis Vers 15 etwa, wie Jesus Gericht übt über die Völker, die gegen Jerusalem aufmarschiert sind. Und ab Vers 16 in Sacharja 14 lesen wir, wie die messianische Heilszeit anbricht. Jesus als König in Wahrheit und Gerechtigkeit nimmt seinen Thron ein und herrscht über die ganze Welt für 1000 Jahre. Halleluja. Das war der 5. und der 6. Meilenstein. Ich wiederhole nochmal. Erstens, Gottes Gnadenbund, Gottes ewigen, unkündigen Gnadenbund mit Abraham. Zweitens, der Sinai-Bund, Gottes Bund mit dem Volk Israel. Drittens, David und seine Gottes Verheißung über David in Bezug auf den Davidssohn und in Bezug auf die Davidsstadt. Viertens, zur Zeit Jesu, Jesu eigene prophetische Aussage in Bezug auf die Zukunft Jerusalems und des jüdischen Volkes. Fünftens, Gottes Handeln am jüdischen Volk in den letzten Tagen vor Jesu Wiederkunft. Nationale Erweckung, die Ausgießung des Geistes Gebets, die Ausgießung des Geistes der Gnade, des Flehens. Sechstens, das messianische Königreich, die messianische Heilzeit, wie sie von vielen Propheten vorhergesagt ist, für den 3. Zeitabschnitt nach dem 2. Kommen Jesu. Der 7. Meilenstein, und mit dem möchte ich schließen, finden wir in Offenbarung Kapitel 21. Der neue Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem, die Braut vereint mit dem Bräutigam. In dieser Zeit befinden wir uns jetzt. Und was lesen wir als ein Element des neuen Jerusalems? Wir lesen ganz wunderbare Aussagen in den Versen 12 und 14. Und sie, dieses neue Jerusalem, hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Kinder Israels. Vers 14, und die Mauer der Stadt hat 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Das neue Jerusalem. Die 12 Stammväter Israels, die Söhne Jakobs, repräsentieren das erlöste Israel. Die 12 Apostel des neutestamentlichen Zeitalters repräsentieren die erlöste Schar aus den nichtjüdischen Völkern. In Einheit, im neuen Jerusalem. Die 24 Ältesten, dies sind die 24 Ältesten, die vor Jesus, vor seinem Thron, ihre Knie beugen, ihre Kronen ablegen und das Lamm anbeten, das geschlachtet worden ist, zur Vergebung der Sünden der ganzen Welt. Das ist das, was sich erfüllt als Jesu eigener Traum und Jesu eigene Vision, wie er sie formuliert. Im Johannesevangelium, Kapitel 10, in seiner Rede von dem Hirten und der Herde. Und sagt, das sind Schafe, die sind aus meinem Stall. Aber ich bin nicht nur zu diesen jüdischen Schafen gesandt. Ich bin auch zu Schafen gesandt, die sind nicht aus meinem Stall. Auch sie sollen herzukommen. Und eines Tages wird es eine Herde unter einem Hirten sein. Halleluja. Eine Herde unter einem Hirten. Paulus sagte es in Epheser 2 folgendermaßen. Es wird ein neuer Mensch sein. Die Scheidewand ist zerrissen. Die Scheidewand des Gesetzes ist zerrissen. Die Trennmauer im Tempel ist zerrissen, die den Vorhof vom Heiligtum schied. Die Heiden von den Juden ist zerrissen in Jesus. Darüber hinaus ist der Zugang zum Allerheiligsten zerrissen. Der Vorhang ist zerrissen. Juden wie Nichtjuden haben direkten Gott zum Thron des Vaters, zum Thron des Lammes. Ein neuer Mensch, eine Herde unter einem Hirten, ein neues Jerusalem, eine Braut, eine Ältestenschaft. Halleluja. Gottes Weg, Gottes Weg, Gottes Weg mit dem jüdischen Volk und mit der Gemeinde, die in diesen Weg eingepfropft ist, wie wir im Bild vom Ölbaum nachvollziehen können, kommt zum Ziel. Was ist die Botschaft? Was ist die Lektion, die wir daraus ziehen können? Eine ganz einfache. Gott ist treu. Gott ist treu. Und Gott hat sich nicht geändert. Und es ist aufgrund dessen, dass wir wissen, dass Gott gegenüber Israel treu geblieben ist, dass wir sicher sein dürfen, dass Gott auch gegenüber dir und mir treu bleiben wird. Seht ihr, wenn Gott einmal etwas angefangen hätte und dann das, was er angefangen hat, nicht zum Ziel gebracht hätte, wer würde uns garantieren, dass es nicht ein zweites Mal passieren könnte? Es gibt viele Christen, die glauben Folgendes. Die glauben, Gott hat mit Israel angefangen. Das war Gottes Plan A. Israel hat versagt. Plan A hat nicht funktioniert. Gott hat Plan A wuterfüllt zusammengeknüllt, in den Papierkorb geschmissen, die Schublade aufgezogen und Plan B herausgezogen. Die Gemeinde. Aber wenn Plan A nicht funktioniert hat, liebe Freunde, wer sagt uns, dass Plan B funktionieren wird? Wenn es nicht die Treue Gottes und die Treue Gottes alleine ist, die uns zum Ziel bringt, was denn sonst? Sind wir denn so viel besser? Sind wir denn so viel anders? Liegt denn in uns der Unterschied, dass Plan B funktioniert, wenn Plan A gescheitert ist? Ich behaupte nein. Wir sind Teil von Plan A. Wir sind eingepfropft in Plan A und wir werden gemeinsam unser Ziel erreichen. Die erlöste Gemeinde aus den Nationen gemeinsam mit dem erlösten Israel. Und für Paulus war dies ein Grund zum Anbeten. Und Paulus verstand das sehr wohl. Das ist die Botschaft von Römer 11. Und mit diesen anbetenden Worten von Paulus über die Gnade und über das Erbarmen Gottes, über die Treue Gottes, möchte ich schließen. Ich lese ab Vers 28 nochmal. Nach dem Evangelium zwar sind sie Feinde um euretwillen, nach der Erwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung sind unwiderruflich. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht gehorcht habt, nun aber begnadigt worden seid infolge ihres Ungehorsams, so haben auch sie jetzt nicht gehorcht infolge eurer Begnadigung, damit auch sie begnadigt würden. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich aller erbarme. O, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich sind seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Und ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen.